Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute als Gast Franz Wimmer, einen Philosophen aus Wien, der sich einen Namen gemacht hat, man kann sagen international, als einer der ersten, der die Thematik interkulturelle Philosophie nicht nur aufgegriffen, sondern auch systematisch und organisatorisch weiter ausgebaut hat, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass das jetzt auch in Wien eine etablierte philosophische Beschäftigung ist, mit einem Lehrstuhl, den es dafür gibt. Wir bedanken uns, dass er bei dieser Sendung ist. Er hat bei den Philosophischen Brocken auch lange Jahre selber mitgearbeitet und ist jetzt in diesem Gespräch eingeladen, im Zusammenhang mit einem Artikel, den er vor kurzem fertiggestellt hat, über die Interessen an der türkischen Philosophie, Interessen, die jetzt aus der Türkei an den Rest der Welt und vom Rest der Welt in die Türkei gehen. Und er hat da eine ziemlich weit zurückliegende Recherche gemacht, auch aus historischer Sicht. Ich würde es mal so anfangen, dass ich es aus gegenwärtiger Sicht anreiße und meine kleine Erfahrung, meinen kleinen Test im iTunes University mitteile. iTunes University, das ist eine sozusagen Plattform, die es möglich macht, für Universitäten ihre Angebote, Lehrangebote im Rahmen der Apple-Seite zur Verfügung zu stellen. Da gibt es zwei in der Türkei, zwei Universitäten. Eine Universität ist in Anadolu, das ist die Anadolu-Universität in einer Stadt, die ich noch nie gehört habe. Die heißt Eskişehir, danke. Ist eine Stadt, die hat immerhin über 600.000 Einwohner in Anatolien und hat ein sehr, sehr breites Lehrangebot. Dieses Lehrangebot ist sozusagen am Internet verfügbar. Und da gibt es auch eine Philosophie dabei. Und zwar heißt es nach meinen Übersetzungsrecherchen philosophische Unterhaltungen, Felsefe und dann noch was. Und diese philosophischen Unterhaltungen, jetzt komme ich sozusagen zum Thema, beginnen mit einem kleinen Video. Das sind Szenen aus Gesprächen mit Studierenden und Unterrichtenden an dieser Universität. Und ein kleines Video beginnt damit und dieses Video zeigt Philosophenköpfe. Und ich weiß nicht, ob man darüber überrascht sein soll oder nicht überrascht sein soll. Die Philosophenköpfe sind Platon, Heidegger, Sartre, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Hegel. Und dann denke ich mir, das ist doch interessant, die Präsentation der Philosophie in der Türkei operiert offensichtlich mit diesen Ikonen auch. Und das wäre quasi eine erste Einstiegsfrage. Wie siehst du das, diese Art der Ausrichtung dessen, was in der Türkei philosophisch passiert, mit Globalisierung einerseits im großen Netzwerk und dann einer sozusagen Spezifizierung auf das, was du in deinem Artikel als die Anführungszeichen weißen arischen Männer des Kanons betrachtest.
Ja, nicht nur dem Artikel. Also ich kenne das nicht, diese iTunes University aus Eskişehir. Eskişehir heißt übrigens einfach Altstadt, die alte Stadt. Ich kenne das nicht, aber das finde ich überhaupt nicht überraschend. Das finde ich ganz typisch. Der Kanon für Felsefe ist allgemein ganz dasselbe. Also Platon, Aristoteles, auch die Vorsokratiker sind bekannt. Zum Beispiel wird relativ häufig Heraklit genannt, auch in Romanen und so weiter. Und dann geht es herauf und das ist eine klassische also überklassische geradezu Kanons. Das ist der Kanon, den du genannt hast, das geht ja nicht bis Wittgenstein.
Wittgenstein
ist nicht mehr dabei. Ist
nicht, auch Popper nicht.
Oder? Auch Popper ist nicht dabei. Also es geht bis in die, also ins 20. Jahrhundert, der deutsche Idealismus sehr prominent auch die Franzosen des 18. Jahrhunderts, Voltaire, den kennt, glaube ich, so gut wie jeder. So, Rousseau, Voltaire, diese Leute. Und, aber Descartes zum Beispiel war vielleicht nicht dabei.
Es gab einen Mann mit Perücke dort, den ich nicht ganz identifizieren Leibniz konnte. Das
Descartes.
Wird Leibniz gewesen sein,
ja, Leibniz vermutlich. Descartes. Ja. Leibniz kommt immer wieder, das ist mir auch auf Buchdeckeln aufgefallen, also wenn Sie so eine Galerie anführen, die meisten, besonders die Internetseiten der Unis tun das, ja, das ist so eine laufende Köpfe, und da ist der Leibniz nicht selten dabei. Descartes eher weniger, ja. Aber sonst ist es der europäische Kanon, das ist ganz klar. Philosophie ist die europäische Philosophie im allgemeinen Sprachgebrauch und ist es etwas, was nicht, also im allgemeinen Türkisch, jetzt nicht an der Uni oder in den Departments, einen nicht sehr positiven Assoziationen weckt. Es gibt zum Beispiel einen sehr berühmten oder oft zitierten Song und eine Gruppe auch, die heißt Felse für Japma. So hieß das Lied, Felse für Japma heißt Philosophie nicht. Also lass das philosophieren. Japma heißt immer irgendwie lass das sein. Und Felse für Japma bedeutet, wenn man sagt, und man sagt es gar nicht so selten, red nicht herum. Das ist dasselbe wie mach keine Sprüche oder red nicht herum. Felse für Japma, die positive Form, heißt einfach herumreden. Und das ist nichts besonders Ehrenvolles oder so. Aber es ist eine, also etwas, was genau deinen Eindruck auch bestätigt. Kürzlich war eine Diskussion in der deutschen Wikipedia über den Beitrag über Al-Ghazali. Dieser Al-Ghazali war ja im Mittelalter, also im Hochmittelalter, ein Kritiker der damaligen Felsefe, also von Avicenna, diese neuplatonischen arabischen Philosophen hat er kritisiert, und zwar weil sie Lehrsätze verbreiten, die dem Glauben widersprechen etc. Und hat so eine Art von religiös begründeter Vernunftskepsis entwickelt. Und da ist er ja sehr einflussreich und heutzutage in der Türkei auch wieder sehr, sehr viel gelesen. Und die Diskussion ging darum, ob Al-Ghazali ein Philosoph sei. Also wir waren ganz heftig, manche Beiträge, den Al-Ghazali darf man nicht als Philosophen bezeichnen, der gehört ja nicht zur Felsefe, der kritisiert ja die Felsefe. Mhm. Also es wäre ungefähr so, wie wenn man sagt, Nietzsche ist kein Philosoph,
weil er Platon kritisiert.
Weil er Platon kritisiert, oder Pyrrho ist kein Philosoph, also, weil er Skeptiker ist, oder Sexus Empiricus ist kein, und so
oder
weiter.
Oder Heidegger ist kein Philosoph, ist kein Philosoph, weil er die Metaphysik überwinden
will. Weil er die Metaphysik überwinden, ja, genau, ja. Genau so. Mhm.
Aber das ist doch ein interessanter Punkt deswegen, weil ich da sowas heraushöre von einer Position einnehmen wollen, von der Hermann diese importierten Kanones dann noch einmal kritisieren kann. Mhm. Also dieser, du hast es jetzt gesagt, der europäisch-anglo-amerikanische Philosophie-Kanon, der einerseits übernommen wird, ich würde mal sagen, so ähnlich wie Ökonomie, wie Statistik, wie Maschinenbau, das gibt ja, in einem gewissen Sinn gibt es ja Verbreitung des Wissens, die man auf der ganzen Welt braucht. Unabhängig von den einzelnen Kulturtraditionen sollte man ausrechnen können, was das Bruttonationalprodukt ist. Mhm. Und wenn jemand sagt, Bruttonationalprodukt ist eine Erfindung vom Westen, die wir hier nicht brauchen können, dann wird es nicht sehr große Überlebenschancen haben. Und nun ist es in der Philosophie offensichtlich so, dass mit all diesen anderen Dingen und auch schon traditionsmäßig die Sachen übernommen werden, vermutlich aber wahrscheinlich ab der kemalistischen Revolution.
Nein, früher schon.
Auch schon früher. Ja. Und gleichzeitig aber sich da ein bisschen schärfer die Frage stellt, was tun wir damit? Mhm. Also eine deutsche Physik kann es nicht geben, eine türkische Volkswirtschaftslehre wird wahrscheinlich auch nicht besonders erfolgreich sein, aber eine türkische Auseinandersetzung mit diesem Gedankenkomplex, die sollte es doch wohl geben. Und die Frage ist jetzt, wie nennt man das?
Ja, ja.
Und wie ordnet man das ein? Ne?
Naja, es ist, mir hilft da immer, oder zum Teil behelfe ich mir sozusagen, indem ich schaue, wie machen es die Türken im Unterschied zu den Japanern. Das liegt jetzt nicht so vollkommen nahe, sofort diese Assoziation, aber es hat folgenden Grund. Erstens, die türkische Sprache und die japanische Sprache sind strukturell ähnliche Sprachen, sind beides agglutinierende Sprachen. Aber jetzt geht es mir nicht so sehr darum, sondern ich kann das Japanische überhaupt nicht lesen und das Türkische ein bisschen lesen. Über die japanische Philosophie oder über die Philosophieentwicklung in Japan seit dem 19. Jahrhundert gibt es sehr viel, was man in Deutsch oder Englisch oder Französisch lesen kann. Über die türkische nicht.
Also Nishida also fällt einem
ein. Sofort.
Sofort,
ne? Sofort fällt einem die Kyoto-Schule und der Nishida. Es gibt Namen, die einem einfallen. Ja? Oder es gibt, man weiß, Heidegger wird ins Japanische übersetzt, x-mal sein und Zeit oder so. Man fragt sich warum, aber das ist halt so.
Der eine Verdacht ist ja, dass dieser Kontakt begonnen hat, als die große Achse zwischen Berlin und Tokio stattgefunden hat. Ne?
Ja, ja.
Das war der erste Punkt, wo Heidegger für Japaner zugänglich gewesen ist.
Ah, jedenfalls weiß man, in Japan gibt es große Kenntnis von Kant und Kierkegaard und dem Existenzialismus und ich weiß nicht was, und der deutschen Philosophie im Allgemeinen und sicher sonst auch noch was. Und was auch Eigenständiges, offensichtlich. Auch wenn man sich nicht speziell damit beschäftigt, das begegnet einem einfach auf Schritt und Tritt hin und wieder. Nicht so im Türkischen. Die Situation und sogar zeitlichen Parallelen sind wirklich überraschend ähnlich. Also es findet eine Reform im Osmanischen Reich statt, früher als die in Japan, die ganz ähnliche Merkmale hat. Also es wird eine Verfassung entwickelt und werden Menschenrechts Kodizes erklärt und solche Sachen Ende des 19. Jahrhunderts und so auch in Japan. Es sind beide gebildet, dieses japanische, vorher geschlossene Kaiserreich und das Osmanische Reich öffnen sich oder werden geöffnet dem entstehenden Weltmarkt und so weiter, Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber dann beginnen die Unterschiede. Die Osmanen werden nach und nach abgetragen. Im Lauf des Ersten Weltkriegs wird dieses Reich sozusagen aufgeteilt und danach vollständig aufgeteilt, bis heute die Republik, also diese Unabhängigkeitskriege dann zur heutigen Republik führen. Japan hingegen besiegt eine europäische Großmacht in einer Seeschlacht. Das ist besonders wichtig, dass das eine Seeschlacht war. Ja. Weil maritim waren die Europäer seit 500 Jahren allen anderen Regionen absolut
überlegen. Russland.
Im Japanisch-Russischen Krieg 1904, diese Seeschlacht. Und die führt zu einer hellen Aufregung, also der Sieg der Japaner damals, das in der gesamten arabischen Welt und auch im Osmanischen Reich. Also das hat einen ungeheuren Impact, dieser Sieg der Japaner. Wie machen die das? Also, wieso haben wir, ja, dann fangen die Türken an, die Osmanen noch, wobei das, muss ich auch sagen, Griechen und Türken und so weiter waren, sich zu fragen, warum gelingt uns das seit 1683, dieser Niederlage von Wien, nie, ja, einmal haben sie vielleicht wieder mal gegen Bulgaren eine Schlacht gewonnen oder so, aber auch das nicht mehr, auch die Balkankriege waren ja eine Katastrophe. für die Osmanen und vorher schon ne? Griechenland, die russischen Kriege, die Habsburg gegen die Habsburger. Also das ist eine fortgesetzte Serie von unverständlichen oder jedenfalls Niederlagen seit fast 300 Jahren. Ja, wieso? Und die Japaner kommen daher, machen 30 Jahre lang Modernisierung, haben französische Militärberater, haben importierte haben Universitätsgründungen und solche Sachen, also alle, das Rechtssystem mit Anleihen aus der Schweiz und das andere aus Deutschland und Wirtschaftswissenschaft und so weiter, aber zwei Generationen lang, ja, 1870 bis
dann sind sie so
30 weit. Jahre und dann gewinnen sie die Seeschlacht und überhaupt diesen Krieg gegen Russland. Ja. Also unvorstellbar, wieso gelingt denen das und uns nicht? Das ist eine heftige Diskussion.
Ich kann, weil du Japan und Türkei jetzt ansprichst, kann ich sozusagen noch eine kleine Episode auch aus dem Internet dazu nennen, die jetzt philosophiespezifisch ist. Nach Fukushima hat es eineinhalb Jahre drauf, hat es ein Symposium in Tokio gegeben über die Fukushima-Katastrophe. Wen haben Sie dort eingeladen? Per Videoeinschaltung, den Waldenfels, deutscher Philosoph, der per Videoeinschaltung in der Konferenz dort sein Referat gehalten hat. Und den Jean-Luc Nancy aus Frankreich, den Sie eingeschaltet haben. Und das Ganze von Tokio aus gesteuert als eine Globalkonferenz über Fukushima mit Einbeziehung mit der prominentesten französischen und deutschen Philosophen, die sich darüber geäußert haben. Und auf YouTube ist das auch. Und das Ganze ist publiziert mittlerweile worden. Das, würde ich sagen, ist eine Strategie mit einer Randlage und mit einem später kommen, umzugehen, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, Japan ist an der Stelle quasi der ärmere Nachbar oder sowas, sondern die sind aktiv dabei, die Sachen mit einzubeziehen und bringen etwas. Es sind natürlich jetzt die eingeladenen Leute, die einem auffallen, weil ich die Personen in Tokio nicht kenne, die das machen, aber in dem Kontext sind sie natürlich voll mit einbegriffen. Ne? Und damit wird quasi wirklich die Chance der Globalisierung gleich auf gleich, wird an dieser Stelle umgesetzt. Mhm. Und in der Türkei dürfte das in diesem Sinn nicht passieren.
Nicht passiert sein und auch nicht passieren, soweit mir das bekannt ist, nein, es passiert so nicht. So passiert es nicht, sondern es ist eher nach wie vor, also wenn man auch die heutige Situation ansieht, entweder ist eine Universität wie die Bosporus-Universität, die vollkommen erstens nur in englischer Sprache unterrichtet, alle Fächer, zweitens was die Philosophie angeht, das ist also rein angelsächsische, analytische Philosophie, die da dominiert, also sehr dominiert. Und so, also das könnte man sagen, das ist Import, ja, in gewisser Weise. Zumindest ist es nicht so, dass das irgendwie sich mit vorhandenen oder früheren Traditionen auseinandersetzt oder die aufgreift. Also ich habe vorhin also zu viel mit dieser Seeschlacht, mehr auf diese Seeschlacht da kapriziert, weil für jetzt, was haben die Japaner anders gemacht? In der Meiji-Zeit, in dieser Zeit der Reform, in Bezug auf Philosophie-Import. Das hat es ja auch gegeben. Der wesentliche Unterschied, glaube ich, war der, dass sowieso sehr viel an westlicher Literatur übersetzt wurde. Also auch Romane und so weiter. Das ist bei den Osmanen noch dasselbe. Also so wird Französisch vor allem, also die französische Belletristik und damit auch zum Beispiel Rousseau.
Voltaire Rousseau, was du genannt hast.
Voltaire Rousseau, aber relativ früh auch schon Kant übersetzt, ja, auch ins Osmanische. Und so auch in Japan. In Japan hat allerdings bei dieser ersten Rezeptionsphase, soweit ich das kenne, die empiristische, englische empiristische Literatur und die französisch-materialistische Literatur mehr Rolle gespielt als zum Beispiel der deutsche Idealismus. Und das war den Meiji-Reformatoren also nicht ganz geheuer. Also diese eher, sagen wir mal, materialistische oder auch demokratische Traditionen der Philosophie, die dann zur Französischen Revolution geführt haben und solchen Sachen, das wollte man eigentlich nicht. Das
ist nicht ganz japanisch.
Ganz ist unjapanisch. Ein bisschen unjapanisch. Und hat dann gezielt also Leute nach Europa geschickt zur Ausbildung in die Zentren. Also wohin haben sie wen geschickt? Also die Juristen in die Schweiz. Ich habe bei einem japanischen Autor einmal gelesen, dass die bedeutendsten europäischen Rechtsphilosophen des 19. Jahrhunderts seien Hegel, was mir noch eingeleuchtet hat irgendwie, und Bluntschli. Und den Bluntschli kannte ich nicht einmal, ja. Aber er ist schon bedeutend. Als Zivilrechtler, glaube ich, war er Zivilrechtler in Zürich und so. Er war schon bedeutend, wenn man das dann ins Detail geht, das versteht man schon. Aber ich habe von dem Bluntschli nie was gehört gehabt. Ich hätte nicht mit dem Hegel...
Das ist ein bisschen eine Sprachinsel. Das ist das Sprachinselphänomen.
Das ist das Sprachinsel. Ja, weil die Juristen eben, die Japaner haben, also diese Regierungsstipendien haben es den Juristen gegeben für die Schweiz, den Agrartechnikern für Holland, ja, dann bis zum kurze Zeit, also bis halt der deutsch-französische Krieg endgültig vorbei war, die Militärberater aus Frankreich geholt und die Philosophen haben es nach Berlin geschickt.
Ja, ja. Ja. Du hast jetzt den Horizont erweitert auf Japan und das ist ja insofern auch im Vergleich ganz sinnvoll, weil, um auf deinen Artikel zurückzukommen, ein Unterschied zwischen Japan und der Türkei und dem Osmanischen Reich ja darin besteht, dass das Osmanische Reich jahrhundertelang in einer Grenzkommunikation mit dem christlichen Abendland war, anders als in Japan. Also was 1700 oder 1600 in Japan gewesen ist, das entzieht sich ein bisschen unserer Kenntnis. Du hast es sozusagen vom Beginn des 20. Jahrhunderts an gemacht, aber eine wichtige und interessante Untersuchung in deinem Artikel ist ja, was passiert in der Zeit vor dem Durchbruch der deutschen Philosophie. Gibt es da Interesse an dem, was Türken, was im Osmanischen Reich an Philosophie stattfindet? Und du hast ja einige Spuren gefunden, die es wert sind, wieder in Erinnerung gerufen zu werden.
Ja, na, natürlich. Die Osmanen unterscheiden sich von den Japanern grundlegend dadurch, dass sie die ganze Zeit mit Europa in Auseinandersetzung sind, aber findet das auch auf dem Gebiet der Philosophie statt, diese Auseinandersetzung, das ist die Frage. Auf vielen anderen Gebieten, da weiß man es, die Technik, die Militärtechnik vor allem, alles Mögliche wurde rezipiert von Europa aus, rezipiert, also von den Osmanen genommen und so weiter. Und also das war auch gegenseitig teilweise und so weiter. Nur bei der Philosophie haben sich die Europäer für die türkische Philosophie interessiert, die europäischen Philosophiehistoriker haben sich dafür überhaupt nicht interessiert, die Großen. Die haben sich aber seit dem Beginn seit dem 18. Jahrhundert, vor allem seit der Aufklärung, ohnehin nicht mehr bis weit ins 20. Jahrhundert für außereuropäische Philosophie generell interessiert. Also wenn da in der Türkei etwas erwähnt wird von marginal wird es bis ganz übergangen erwähnt wird, dann ist es einfach eine Art Koranexegese mit ein bisschen Logik, die da betrieben würde. Aber selbst darüber findet man wenig Berichte. seit dem Ende des 17. Jahrhunderts, kann man sagen. Da gibt es noch diesen einen polnisch-deutschen Autor, ein protestantischer Theologe war das eigentlich, der hat die türkischen, also Philosophen noch einmal diskutiert, quasi das letzte Mal war das, nach 1683, also im Auftrag des polnischen Königs hat er das gemacht oder auf Anregung des Königs und hat die widerlegt, also was die da...
Das ist ein Kulturkampf im Anschluss an die politischen...
Kulturkampf, also parallel dazu, das verstärkt das andere noch. Mhm. Und dann ist eigentlich Schweigen.
Und ist das deshalb, du sprichst davon, dass das Interesse weggefallen ist, weil man so überzeugt war davon, dass man selber auskommt, dass man von dort nichts zu lernen hat und dass man auch nicht für... Und dass die quasi jetzt auch als Machtfaktor... nicht mehr so nicht bedrohlich mehr sind und damit haben sie uns nichts mehr zu bieten.
Ja, weil vorher hat man sich schon damit auch beschäftigt. Also bis zu dieser Niederlage vor Wien, die ja wirklich für die Osmanen die Katastrophe war, also die militärgeschichtliche, bis heute dieses Trauma immer wieder erwähnt wird, das war eigentlich überwunden damit, diese wirkliche Bedrohung. Es gibt dann noch jahrzehntelange Kriege und generationenlang und so, aber im Grunde sind das dann Rückzugsgefechte der Osmanen und die sind nicht mehr...
Das, was du jetzt sagst, finde ich doch bemerkenswert, weil in unserer österreichischen, man kann schon sagen Volksschulbildung, aber dann jedenfalls Mittelschulbildung, wird der Kampf um Wien und die Türkenbelagerung und so nach meinem Gefühl immer sehr blumig dargestellt und ausgebeutet, und es hat sozusagen einen starken Identifikationseffekt, Rettung der Christenheit und so ähnlich. Und ich habe mir gedacht, das wird wohl von unserer Seite etwas übertrieben sein und zugunsten des Christentums geschönt. Aber ich höre jetzt von dir, und ich habe schon anders auch gehört, dass das durchaus auch auf der anderen Seite eine so große Symbolkraft gehabt hat.
Ja, hat's bis heute. Also das hat nicht... Ja, 1683 ist wirklich ein sozusagen Schlusspunkt. Da hört die Expansion auf. Ab da gibt es nur mehr Rückzüge. Ab da gibt es dann Verträge mit Russland, auch mit Habsburg, die erstmals in der Geschichte seit der Eroberung Spaniens, also des maurischen Spanien durch die christlichen Könige, erstmals das Verlassen von islamisch besiedelten Gebieten implizieren, was sozusagen der Theorie nach gar nicht sein darf. Also das darf der Kalif überhaupt nicht zulassen.
Ja. Es ist zwar in Ordnung, wenn du nicht islamisch bist, aber wenn du islamisch bist und dann abfällst, das ist das Böse.
Genau. Also das Osmanische Reich ist ein multireligiöses und multiethnisches Gebilde die ganze Zeit, und dass innerhalb des Osmanischen dieses Reiches Christen leben und Juden leben und so weiter, das ist kein Problem. Sondern das fordert ja eigene Verwaltung, und die haben sie ja sowieso sehr beeindruckend eigentlich entwickelt. Aber dass sie islamisch besiedelte Gebiete aufgeben müssen, wie die Krim etwa gegen Russland oder auch am Balkan dann Gebiete, das war natürlich, und dass die dann von christlichen Mächten beherrscht werden, das war sozusagen, das war wirklich...
Man muss sich ja auch vor Augen führen, wenn man jetzt 1683 sagt, das ist ja schon wirklich relativ spät. Ja? Ja. Also da war die Maria Theresia nicht mehr weit weg. Ja. Und da hat der Descartes, die ganze, weil wir gesprochen haben, Descartes, Leibniz, das war Leibniz-Zeit, nicht?
Das war Leibniz-Zeit.
Genau. Also man muss sich mal vorstellen, das Differential Newton, da ist im Westeuropa sind die Grundlagen der modernen Wissenschaft gelegt worden, und an dieser Stelle gibt es den Clash mit dem Osmanischen Reich, der dann nochmal, man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was da passiert wäre, wenn die jetzt dann das Habsburger Reich überrannt hätten. Ne?
Es ist fraglich, ob der Fall von Wien, sagen wir mal, die Festung wäre gefallen, ob das das Ende des Habsburger Reichs bedeutet hätte oder ob das nicht schon sozusagen die zu weitgehende, ob es nicht die Erschöpfung trotz eines Sieges vor Wien hätte das eintreten können. Aber 1683 ist tatsächlich, gut, darüber könnte man eigene Sendung oder darüber müsste man eigentlich genauer reden, aber was mir schon auffallend ist, 1683, ja, das ist die Leibniz-Zeit. 1683 wird in Europa, im westlichen Europa, seit ca. 150 Jahren die heliozentrische Idee nicht mehr wirklich bestritten. Galilei ist längst vorbei, auch, ja, oder schon eine Zeit vorbei. Ja. Ist noch unbekannt den Osmanen.
Wirklich?
Ja. Mhm. Also Katip Celebi, der Geograf des 17. Jahrhunderts der Osmanen, erwähnt sie noch nicht. Erst bei der Druckauflage seines Buches, die ist ca. 1730, wird die heliozentrische Idee, also das heliozentrische System eingeführt sozusagen und führt zu keiner großen Aufregung. Das ist ein eigenes Kapitel, warum das zu keinem Galilei führt, bei den Osmanen. Aber sehr spät, das heißt, der Wissenstransfer ist wirklich marginal. Also es ist anders, 150 Jahre vorher, vor dieser zweiten Wiener Belagerung, ist die Situation vollkommen anders. Da ist das europäische Know-how bei den Osmanen also wirklich da. Und da gibt es die ständigen Korrespondenzen auf höchster Ebene, auf Regierungsebene. Der Sultan bzw. die Sultanin Nurbanu, die korrespondiert mit der Katharina von Medici regelmäßig, die Königin, Königin von Frankreich ist. Ja. Und zwar beide sind eigentlich Regentinnen, also die Nurbanu genauso wie die Maria von Medici. Tun jetzt da nicht Kaffeerezepte austauschen oder sowas, sondern sie korrespondieren über Wirtschaftsverträge oder über Allianzen.
Jetzt, um das jetzt aufzugreifen und zurückzudrehen auf das, was wir vorher besprochen haben, es scheint ja dann doch einen Grund zu geben, warum der Westen gesagt hat, das interessiert uns nicht mehr im Osten. Also man klopft sich ja gerne schuldbewusst auf die Brust und sagt, da haben wir was übersehen, da haben wir jemanden nicht wahrgenommen, da ist uns etwas entgangen. Jetzt scheint ja eine Konsequenz aus dem, was wir jetzt gesagt haben, zu sein, naja, über die Stellung der Erde zur Sonne haben wir dort nicht mehr viel zu erfahren gehabt. Genau. Und dein, also das wäre jetzt auch eine Frage an dich, deine Bemühung in der interkulturellen Philosophie ist ja auch immer hervorzustreichen, was sind die Inhalte, wo es interessant wäre. Und da habe ich so den Eindruck, da beziehst du dich ja dann eigentlich öfters auf noch viel frühere Themen, Themenbereich Religion und Säkularisierung und so ähnlich. Und das ist aber schon angesiedelt im 12. Jahrhundert oder sowas Ähnliches.
Jetzt bei diesen beiden Kulturräumen sozusagen. Und die Zwischenzeit, also die beginnende oder die moderne, die Neuzeit, die europäische Neuzeit, bietet dies nicht. In dem Fall.
Ja, also das heißt, da hätten sie nicht aufmerksam nach dem Osten schauen sollen, aber sie hätten zum Beispiel bei den Religionskriegen, ist das sozusagen deine Implikation? Ich meine, im Ende des 17. Jahrhunderts waren die Religionskriege schon mehr oder weniger ausgestanden.
Ne? Ja. Naja, aber die Religionskriege, so die Hugenoten, diese Religionskriege, der 30-jährige Krieg war vorbei, das schon. Aber was nicht ausgestanden ist, ist Ende des 17. Jahrhunderts so diese Religions, Territorialdominanz. Ja. Cuius regio, eius religio gilt zur Zeit von.
Okay, ja, und das, da hätten Sie was lernen können. Da hätten Sie lernen können, dass der osmanische Sultan die Leute nicht rausgeschmissen hat.
So ist es. Also die osmanische Religionspolitik in dieser Zeit, die war, ja, hätten Sie das lernen können? Das ist die Frage. Was haben die Europäer aus den Religionskriegen und dann aus diesem Cuius regio, eius religio Prinzip gelernt, im Grunde den Widerstand, weil das war ja immer auch eine Zwangsregel. Wenn du dort geboren bist, musst du katholisch sein, oder wenn du dort aufgewachsen bist, musst du Lutheraner sein und so. Und etwas anderes gibt es nicht. Also das ist halt das Souveränitätsprinzip. Und die Europäer haben den Widerstand daraus entwickelt. Die Menschenrechtsvorstellungen. Ja. Bei den Osmanen,
da war es ja auch sozusagen ein einigermaßen gewährleistetes Nebeneinander, das, wie man ja weiß, zwar einerseits im Ganzen gesehen ein friedliches Ansiedlungsprinzip gewesen ist, nur hat sich der Zwang hat sich verlagert, weil dasselbe, was du gesagt hast, im Westen über Landstriche, hat im Osten gegolten für Religionsgemeinschaften.
Natürlich.
Weil, also wenn du jüdisch warst, konntest du nirgends woanders hin, so da bist es. Du einfach der Autorität so. Deines jüdischen Vorstehers unterlegen.
Und das betrifft natürlich auch andere solche Geschichten. Also da müssten wir jetzt nach Andalusien ins Hochmittelalter auch schauen. Diese Toleranz der Religionen, der drei Religionen, Christentum, Judentum, und Islam in Andalusien, die ja ihre Highlights hat und ihre wunderschönen Geschichten, die man da kennt, die hat natürlich auch die andere Seite der Medaille, dass du nicht konvertieren darfst, keiner davon. Ja? Also die Katholiken können arabische Liebeslieder singen die ganze Nacht, aber sie können nicht zum Islam übertreten.
So. Also es ist ein Outsourcing der Autorität von der Staatsspitze an die jeweiligen Repräsentanten der einzelnen Gruppen. Ne? Solange die dafür sorgen, dass Geld gezahlt wird, Steuer ist abgeführt worden und so weiter, durften sie selber ungestört den Ton angeben in ihren jeweiligen Communities.
Ne? Da mischt er sich nicht ein. Der Sultan, nicht? Da hält er sich draus und nimmt das Tribut.
Und insofern, um das jetzt nochmal zu wiederholen, was du gesagt hast, geht Absolutismus mit Widerstand zusammen. In dem Maße, in dem der Absolutismus diese Zwischenstufen auflöst und sagt, nein, ich will aber ein Prinzip, ich will das für alle, gibt es Anlass zur Gegenwehr.
Eine ganz anderen Anlass, oder es ist eine andere Position, auch des Intellekts. Also ich habe in dem Aufsatz ja auch auf den Punkt verwiesen, den ich da in der Literatur gefunden habe, dass so etwas wie den Index verbotener Bücher nicht gegeben hat. Im Osmanischen Reich gibt es nichts Vergleichbares. Also wie diesen Index, den päpstlichen Index oder den kaiserlichen Index von verbotenen Büchern. Ne? Das gibt es nicht. Ja, damit, dass es diesen Index, den päpstlichen und den kaiserlichen, in Europa gegeben hat, kannte man genau die Grenzen oder hier und da, also Freund und Feind. Es ist vollkommen...
Karl Schmidt.
Ja, ja, das ist vollkommen klar definiert. Voltaire steht auf dem Index. Ja. Und so. Ja. Und da musst du dann dafür oder dagegen sein. Und sowas gibt es also auf der anderen Seite nicht.
Also pragmatischer kann man das, das klingt so, als ob da eine gewisse klügere Herrschaftspraxis geherrscht hätte im Osmanischen Reich.
Naja, das kann man, immerhin ist das ja eine sehr lange Zeit, es gibt schon klügere Herrschaftspraxis, so generell zu sagen. Was die Religionsgemeinschaften betrifft, mit Sicherheit, das war eine sehr pragmatische Lösung, undogmatisch in gewisser Weise, ja, da schon. Aber insgesamt kann man das wahrscheinlich nicht sagen.
Mir fällt jetzt ein anderes Beispiel ein, wo man es vielleicht auch noch im Kontrast beleuchten kann. Ein Landstrich in Europa, in dem im 16., 17. Jahrhundert, also beinahe osmanische Zustände geherrscht haben, war Böhmen. Also dieser tschechisch-deutsche böhmische Raum mit den Brüdergemeinschaften, mit den Utraquisten, mit den Hussiten, wie die böhmische Brüder, wie die alle geheißen haben. Ich habe vor kurzem das ein bisschen nachgelesen. Da gab es einen hohen Grad von Durchdringung und auch von Koexistenz, die nicht eingeklagt, also die nicht linearisiert und entsprechend monopolisiert worden ist von einer Hauptkirche und die dann erst in der Gegenreformation, und das war in den böhmisch-tschechischen Gebieten die besondere Brutalität der Gegenreformation, die dann erst Mitte des 17. Jahrhunderts quasi auf Vordermann gebracht worden sind und alles ausgerottet, was es an Glaubenskooperation zwischen den einzelnen Communities gegeben hat. Ne? Und davon, warum es jetzt einfällt, ist, davon hört man auch relativ wenig.
Ja.
Dass das eine auch in Europa vorhandene Tradition gewesen ist, die man an dieser Stelle auch wieder entdecken könnte. Aber in dem Zusammenhang jetzt noch eine andere Sache. Deine Hinweise auf die kreative Auseinandersetzung mit weltlichen und geistlichen Motiven eben im Mittelalter, im späten Mittelalter, das würde ich ergänzen und dich fragen, wie schaut denn das heutzutage aus mit Erdogan? Gibt es eine neue Unterstützung für islamisch orientiertes Hochschulwesen? Ne? Da sind jetzt, soweit ich informiert bin, auch neue Bildungswege möglich. Also die kemalistische Situation war ja so, dass die islamische Bildung abgedrängt worden ist, mehr oder weniger in einen Privatbereich, der nichts mit dem Staat zu tun hat. Und Erdogan hat jetzt also koranbasierte und islambasierte Ausbildungsmodelle herangeführt, wenn ich das richtig sehe, an die normale Universitätsausbildung. Gibt es da jetzt eine Auseinandersetzung mit Inhalten des Islams, mit Inhalten natürlich jetzt auch der Auseinandersetzung mit aggressiven Formen des Islams, mit pragmatischen Formen des Islams, mit westlicher Philosophie nach dem Philosophiekanon? Ist das jetzt möglich oder ist da was abzusehen?
Also du schneidest eigentlich lauter, sagen wir mal, Maximalthemen an. Das ist etwas, wo ich wirklich überhaupt keine kurze Antwort hätte und eine lange wäre auch nicht eindeutig. Mir ist bei meiner Lektüre ist mir da Unterschiedliches aufgefallen. Einerseits stimmt das, was du sagst, das ist ein, also die Schulbücher, ja, die Bildungsinstitutionen islamisieren sich tatsächlich. Also die werden tatsächlich schrittweise werden solche Inhalte eingeführt. Es gibt auch eine Zunahme von sagen wir, der Bedeutung von Ilahiyat, also dem, was bei uns Theologie heißt, die Fakultäten. Den Eindruck habe ich schon, aber da kann ich nicht so genau mit Zahlen oder dergleichen belegen, wie viel da eigentlich sich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Andererseits fällt mir auf, dass die Sprache sich auch ändert. Die türkische Sprache in der Philosophie der 1970er oder auch noch der 80er Jahre ist deutlich anders als die, sagen wir, um 2000 und seither.
Also 90er. So deutlich, dass man es auch von außen merkt.
So deutlich, dass es einem relativ bald auffällt. Also um 1970 zum Beispiel sind zwei Texte von Kant, die Kritik der reinen und die der praktischen Vernunft, in sehr schönen Ausgaben erschienen, wo eben der deutsche Text und der türkische Text, also das war wirklich eine Kollektivarbeit und eine, an der sehr viel gearbeitet worden ist mit Kommentaren und so weiter. Oder es ist von Bertrand Russell einiges übersetzt worden in der Zeit, was ich halt so gelesen habe. Und das ist verhältnismäßig klar und verhältnismäßig leicht zu lesen. Diese, selbst wenn man nicht sehr gut Türkisch kann, kann man dieses Türkisch der 70er Jahre bald einmal auch bei solchen Texten, ich denke jetzt zum Beispiel an ein Buch, das es auf Deutsch gar nicht gibt, von Bertrand Russell, Science and Religion heißt es auf Englisch und auf Türkisch Bilim ve Din, was genau die Übersetzung ist. Das ist dermaßen leicht zu lesen, das ist wunderbar. Dann wird es wieder schwieriger. Und zunehmend, also die Sprache arabisiert, wird mehr arabisch wieder. Mhm. Ja, also zunehmend sind die arabischen und die persischen Ausdrücke gleichzeitig mit französischen oder Übernahmen aus dem französischen, englischen, deutschen, also aus west-, aus europäischen Sprachen in der Philosophie. Es ist ein Merkmal der jetzigen türkischen Philosophiesprache, kommt mir vor. Ich kann es auch nicht wirklich generalisieren, aber den Eindruck habe ich immer wieder gehabt, dass die jetzige, oder habe ich immer wieder bei Texten, dass die jetzige Philosophiesprache fast altertümlicher wirkt.
Und ist das auch zusammen mit einem Differenzierungsgewinn oder ist es nur ein bisschen geschwollener ausgedrückt?
Ich glaube, es ist zusammen. Differenzierungsgewinn weiß ich nicht. Das könnte so. Ich meine, der Text, den ich jetzt genannt habe von Bertrand Russell, das ist auch ein sehr populäres Buch und das ist nicht sehr differenziert. Also kann man nicht als Beispiel sozusagen anführen da. Aber es ist vielleicht nicht Differenzierungsgewinn in inhaltlicher Hinsicht, dass man jetzt deutlichere, sagen wir mal, Terminologie wieder entwickelt, die ja, dass die Terminologie differenzierter wird, aber die Gruppen werden differenzierter. Also es ist sehr schnell erkennbar, wohin ein Autor gehört. Mhm, also wer ein linker Autor ist oder wer ein islamisch, dem Islam, einem traditionellen Islam nahestehender Autor ist, ist sehr schnell an der Sprache zu erkennen.
Verstehe, okay.
Insofern eine Differenzierung, aber eher von Gruppen.
Ja, ja. Wenn ich jetzt nochmal zum Ende des Gesprächs an die Videoclips aus der Anadolu-Universität zurückkomme, dann ist es so, dass das einfach europäische Gesprächssituationen sind. In einem kleinen Gruppenraum reden Männer und Frauen, die könnten genauso gut in Wien oder in Istrien oder in Italien sitzen. Da gibt es keine Kopftücher. Da hat man den Eindruck, und das kennt man ja, da hat man den Eindruck, das ist einfach europäisch, so wie wir es kennen. Jetzt gibt es aber in diesem Zusammenhang eben auch ein verstärktes Moment von islamisch-Kopftuch-Bewusstsein, islamische Gedanken. Gibt's, sprechen die miteinander? Gibt es da ein Gespräch auf theoretischer Ebene? Gibt es Auseinandersetzung über Fidens querens intellectum, um diese Sache herzunehmen? Also islamische Theologen, die sich mit Mitteln der Analyse, der neutralen Analyse auseinandersetzen, auch als Gläubige mit dem, was der Islam bringt, und dann mit anderen Theorieformen sich sozusagen beschäftigen?
Also ich fürchte, auch das kann ich wieder nicht wirklich beantworten, sondern es ist mir nur bei einzelnen Autoren aufgefallen. Einen davon habe ich im Aufsatz auch zitiert, zu einem Punkt des Hilmi Yavuz, ein Intellektueller, der oder Philosoph, Philosophieprofessor auch an der Istanbuler Universität gewesen ist und der so einen Werdegang hat, wie das eigentlich sehr häufig eingetreten ist Ende des 20. Jahrhunderts. Er ist halt sehr prominent. Also Hilmi Yavuz ist jemand, der als Marxist galt, in dieser Zeit um 1980 herum, in linken Medien publiziert hat und so weiter, ein kritischer Denker etc., der seit langer Zeit jetzt eigentlich schon nur, man kann sagen, europakritische oder verwestlichungskritische, islamisch bezogene Argumentationen bringt zu jeder möglichen Frage, also zur Frage, ob die Türkei zur Europäischen Union kommen soll oder wie man eine moderne türkische Universität aufbauen soll und so weiter. Das könnte man sagen, das ist der Gang eines Linken zum fast fundamentalistischen Rechts ist nicht die richtige Kategorie in dem Fall. Das passt nicht. Aber zu einem Traditionalisten, ja, aber das ist auch nicht die richtige
Kategorie. Was ist sein Argument? Worauf bezieht er sich zurück?
So, das, was ich im Aufsatz zitiere, dort, also in dem Zusammenhang, was er da über die Verwestlichungs, in seinem Buch über die Verwestlichungstendenzen und so weiter. Ein Argument zumindest bei ihm ist, dass diese Aneignung von, diese bloße nachahmende Aneignung westlicher Konzepte zu einem Lebensverlust führt, da liefert man sich aus und wird doch nie anerkannt. Dieses und wird doch nie anerkannt ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es passiert sozusagen nicht, da komme ich wieder auf Japan, da käme ich wieder auf Japan zurück, denn das meinen die Türken, sei ja den Japanern nicht so passiert. Die hätten ja eben durch den Seesieg über Russland und ähnliche militärische Dinge bewiesen, dass sie eben gleichrangig sind. Und das ist nicht anerkannt, es wird dann... Das ist dann das Entscheidende sozusagen. Und deswegen muss man den eigenen Weg gehen und diesen eigenen Weg zu gehen, das ist nur möglich, indem man doch wieder in die Vergangenheit zurückgreift.
Also in die eigene. Wir sind mit unserer Gesprächszeit zu Ende. Ich denke, dass was hier alles gesagt worden ist, was Franz Wimmer uns erzählt hat, führt zumindest dazu, dass man die Anerkennung betrachtet es als etwas, wovon beide Seiten etwas haben können, wo man Dinge erfahren kann, wo man Dinge in Frage stellen kann, und zwar nicht nur bei den anderen, sondern bei sich selber auch, indem das Informationsniveau steigt. Und wenn ich jetzt noch dazu sage, dass das Arbeitsgebiet von Franz Wimmer jetzt nicht nur türkische und japanische, sondern andere Philosophie-Standorte, die hier gar nicht genannt worden sind, nämlich Afrika und Lateinamerika, umfasst, dann kann ich das nur verbinden mit der Hoffnung, dass wir noch ein, zwei Sendungen haben werden, in denen wir den Kreis noch weiter ausweiten. Und ich bedanke mich sehr bei Franz Wimmer.
Musik.